2. Juni 2267. Quinn stieg langsam vom Rücken seines Melull, einem großen, aber relativ zahmen Tier, das auf Golmira lebte und von den Den domestiziert worden war. Die großen und langen Vierbeiner hatten den grazilen Körper von Raubkatzen. Ihre geierhaften Gesichter wurden von katzenartigen Ohren überragt und waren von riesigen, fedrigen Mähnen umgeben. Die breiten und krallenbewehrten Pfoten schienen gut an die Durchquerung der nördlichen Wüste von Leukshire angepasst zu sein. Das Licht der zwei Monde leuchtete hell über die Düne vor Quinn, während er sich zu Boden sinken ließ und hinter Bridie Mac den Hügel hinaufkletterte. Beide hatten sich in den vergangenen Wochen das Tragen einheimischer Gewänder angewöhnt, da diese sehr gut auf die Anstrengungen des Reisens und Überlebens in der Wüste abgestimmt waren, aber der kühle, raue Sand drang immer noch in die Falten der Kleidung und übrigens auch überall anders hin. Bridie hielt am Gipfel des Hügels an und zog einen holographisch verstärkten Feldstecher heraus. Sie aktivierte das Gerät und blickte hindurch in die Nacht. »Da ist unser Tempel«, flüsterte sie Quinn zu. »Endlich!«
»Du sagst das, als wäre es meine Schuld, dass es 3 Monate gedauert hat«, erwiderte Quinn, während er sich langsam über die Dünenspitze bewegte und auf die etwa 100 Meter entfernten Ruinen sah. »Ich habe nicht darum gebeten, in einen 6 Wochen anhaltenden Sandsturm zu geraten oder von der Regenzeit aufgehalten zu werden. Und ich war auch nicht derjenige, der uns die Lebensmittelvergiftung eingebrockt hat.«
Bridie stellte das Fernglas neu ein und sagte,
»Nein, aber du hast uns letzte Woche im Vorgebirge in diese Karawane von Wüstennomaden rennen lassen, oder?«
Er zog seinen eigenen Feldstecher heraus.
Ist nicht meine Schuld, dass Naya und ihre kleinen Bauernfreunde falsche Informationen weitergegeben haben. Sie haben gesagt, dass die Ruinen bis zum Hochsommer unbewacht sind.«
»Es ist Hochsommer. Ja, jetzt ist es das.
Wenn wir außerdem einfach mit der alten Rosi hergeflogen, anstatt mit diesen Schnabelkatzen übers Land zu humpeln, hätten die Verzögerungen nichts ausgemacht.«
Sie sah Quinn finster an. »Nein, aber wir hätten jeden Nomaden innerhalb von 20 Klicks auf uns aufmerksam gemacht, wenn sie gesehen hätten, wie das Glühen deiner Schubdüsen auf ihrem Haufen heiliger Steine landet.«
Sie fuhr mit ihrer Aufklärung der nahegelegenen Ruinen fort und ergänzte,
»Wir haben Glück gehabt, dass wir zurückfallen konnten, bevor sie uns gesehen haben.«
Sie sah von ihrem Fernglas auf.
»Schau dir mal den Teil des Gebäudes an, der durch diese eingebrochene Stelle sichtbar ist, ungefähr ein Drittel zur linken Seite. Sieht so aus, als hätten die Den einen Tempel um eine Verbindung gebaut.«
Quinn folgte den Linien der verfallenen Steinfassade, bis er den Bereich gefunden hatte, von dem Bridie gesprochen hatte. Er wechselte zu einer höheren Vergrößerung. Eine Sekunde später wurde das Bild wieder scharf, und er sah das Bauwerk im Inneren der steinernen Hülle. Bizarre fließende Wirbel gingen von einem herrlich glänzenden Obsidian aus. Die gleiche Art Design und Material, die er in der Shedai-Stadt auf Genoteur gesehen hatte.
»Oh, Jackpot«, sagte er. »Wüstenspinne. Hier ist die tickende Zeitbombe eures Planeten.«
Er sah zu Bridie. »Wie sieht unser Plan aus?«
Bridie kniff die Augen zusammen, während sie den Tempel betrachtete.
»Die Nomaden sind überall, aber keiner von ihnen scheint ins Innere zu gehen. Das ist gut.«
Sie packte den Feldstecher weg und zog ihren Trikorder heraus.
»Zuerst dokumentieren wir den Fund, nehmen ausführliche Messungen vor, schicken sie nach Vanguard und sammeln Proben für die Untersuchung auf der Rosinante.«
»Wie willst du das von hier aus alles machen?«
Sie sah ihn düster an. Sie wussten beide, dass die Mission verlangte, dass sie den Tempel betrat und ihn von innen scannte, aber er konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie aufzuziehen.
»Wir brauchen eine Ablenkung«, sagte sie und deutete nach links. »Vielleicht eine kleine Explosion hinter dieser großen Düne, um sie wegzulocken. Während sie damit beschäftigt sind, im Sand herumzustochern, schlüpfe ich durch ihr Lager und in den Tempel.«
»Okay, sicher«, sagte Quinn. »Ich könnte das so arrangieren, kein Problem, aber
sie werden kein zweites Mal auf den gleichen Trick hereinfallen. Verdammt, vielleicht fallen sie überhaupt nicht darauf rein.
Sagen wir mal, dass du reinkommst. Wie sieht deine Strategie für den Rückzug aus? Denkst du, sie werden dich einfach davonziehen lassen?«
Bridie begann, die Düne herabzuklettern.
»Ich bin davon ausgegangen, dass du irgendwas Ritterliches machst, zum Beispiel, dass du dich von ihnen jagen lässt.«
Er rutschte hinter ihr den Abhang hinunter.
»Was zur Hölle lässt dich denken, dass ich so etwas tun würde?«
»Nur so eine Vermutung«, sagte Bridie.
Sobald sie außer Sichtweite waren, standen sie auf. Bridie ging zu ihrem Melul hinüber und zog eine kleine Tasche aus ihrem Sattel. »Wie lange dauert es, um die Explosion vorzubereiten?«
»Nicht lange«, sagte Quinn. »Höchstens 15 Minuten.
Er verstummte, als er aus den Augenwinkeln einen Lichtschein am Himmel wahrnahm. Er legte seinen Kopf in den Nacken und blickte nach oben. Ein einzelner Stern wurde immer größer und entpuppte sich als massives Schiff, das senkrecht nach unten sank. Quinn bemerkte, »Oh, oh, das sieht nicht gut aus.«
»Nein, das tut es nicht«,
sagte Bridie, die Düne wieder hinaufkletterte. Quinn folgte ihr so schnell er konnte. Als er Bridie eingeholt hatte und über den sandigen Gipfel schaute, berührte ein klingonischer Schwertransporter weniger als 50 Meter vom Tempel entfernt den Boden, inmitten des Nomadenlagers. Er erwartete, dass die Wüstenbewohner fliehen würden. Stattdessen drängten sie sich um das klingonische Schiff und fuchtelten mit ihren Schwertern, Speeren und primitiven Bögen. Ein großes Schott an der äußeren Hülle des Transporters senkte sich und wurde zu einer breiten Rampe. Sekunden später marschierte ein Bataillon klingonischer Soldaten die Rampe in einer V-Formation herab. Die Krieger in der ersten Reihe hatten ihre Disruptoren gezückt. Lautsprecher an der äußeren Hülle des Transporters plärrten Befehle an die Einheimischen, die johlten und brüllten, während sie die Rampe hinaufdrängten. Die Klingonen wichen nicht von der Stelle und eröffneten das Feuer. Quinn zuckte beim Anblick der blendenden, scharlachroten Disruptorstrahlen zusammen. Als einen Augenblick später seine Augen wieder öffnete, sah er, wie die Klingonen weiter vorrückten und dabei über die verbrannten, schwelenden Leichen der Getöteten Dent stiegen, die in ihrem Weg lagen. Eine zweite Welle von Nomaden stand unentschlossen und erstarrt herum. Eine erneute Salve Disruptorfeuer massakrierte etwa 50 weitere Wüstenbewohner. Die Überlebenden denn flohen panisch in alle Richtungen davon und ließen ihre Zelte und Reittiere zurück. Selbst aus einer Entfernung von mehr als 100 Metern konnte Quinn den ekelerregenden Geruch von verbranntem Fleisch wahrnehmen. Als nächstes ertönten das Grollen von Motoren und das Rasseln von Panzerketten. Schwere Bagger fuhren die Rampe des Transportschiffes hinab. Eine neue Kolonne klingonischer Soldaten trug große Container, auf denen eine Beschriftung in ihrer Heimatsprache schabloniert war. Auf der rechten Seite des Transporters sprangen Flutlichter an und erleuchteten augenblicklich den gesamten Tempel.
»So viel zu Plan A«, sagte Quinn.
»Oder denkst du immer noch, dass ein wenig Feuerzauber hinter der Düne etwas bringt?«
Bridie runzelte die Stirn.
»Auf keinen Fall. Wir haben Glück, dass uns ihre Sensoren noch nicht erfasst haben. Wir sollten aufbrechen, bevor sie es tun.«
Sie bewegte sich auf Knien und Ellbogen die Düne hinunter, bis sie wieder außer Sicht waren. Quinn folgte ihr und sie zogen sich in die Sättel ihrer Melhuls. Während sie im schnellen, schaukelnden Galopp zurück nach Leukshire ritten, witzelte Quinn,
»Ist doch ganz okay, dass sie aufgetaucht sind. Ich hasse es, wenn solche Sachen zu leicht sind.«
Die Sonne war bereits aufgegangen, aber immer noch nah am Horizont, als McLellan und Quinn die Randgebiete Tegorescos, der nominellen Hauptstadt von Leukshire, erreichten.
»Wir sollten den Rest des Weges zu Fuß gehen«, sagte McLellan, »für den Fall, dass sich auch hier Klingonen herumtreiben.«
»Ja, klingt einleuchtend«, sagte Quinn.
Sie führten ihre Melhuls in das Innere einer kleinen Ruine mit drei Wänden. McLellan stieg zuerst ab, aber Quinn war dicht hinter ihr. Er packte eine Leitung, die aus dem Betonboden ragte, und versuchte, sie zu schütteln, aber sie bewegte sich nicht.
»Das müsste genügen.«
Er band die Zügel seines Reittieres um die Leitung und tat das Gleiche bei McLellans.
»Brauchst du etwas aus den Taschen?«
»Nein«, sagte McLellan. »Am besten reisen wir ohne Gepäck. Wir wechseln uns alle paar Blocks damit ab, wer vorangeht.«
Quinn nickte.
»Klingt gut. Ich fange an.«
Er spähte um die Ecke und beobachtete die Straße.
»Die Luft ist rein.«
Er schlüpfte durch den Ausgang und sie blieb ihm dicht auf den Fersen. Sie überquerten den Boulevard, aus dessen zerbrochenem Asphalt Unkraut wucherte. Während sie von einer Gebäudeecke zur nächsten eilten, blieb McLellan stets auf der Hut vor sich möglicherweise in der Nähe befindlichen Klingonen. Bei ihrem fünften Positionswechsel hörte sie das Geräusch von Disruptoren, das in der Ferne widerhallte.
»Großartig«,
murmelte sie.
»Kein Grund, in Panik zu geraten«,
sagte Quinn, während sie sich gegen einen tiefen Hauseingang pressten.
»Hab mir schon gedacht, dass das passieren würde. Das Schiff ist getarnt, dem wird nichts geschehen.«
McLellan betrachtete ihren Partner mit einem verächtlichen Blick.
»Du denkst, dass ich mir um das Schiff Sorgen mache?«
»Na ja, ich würd's auf jeden Fall«, sagte Quinn.
Frustriert biss sie die Zähne aufeinander.
»Ich sorge mich um Naya und ihre Leute, wenn sie den gleichen Fehler begehen wie die Nomaden.«
»Das werden sie nicht«, sagte Quinn. Ich habe ihm gezeigt, wie Klingonen aussehen und ihm gesagt, dass man die Hummerköpfe nicht verärgern sollte.
Die Anspannung in ihrem Kiefer schmolz dahin, und sie sah ihn ungläubig an.
»Du hast ihn von den Klingonen erzählt?«
»Ich dachte, es wäre eine gute Idee«, sagte Quinn. »Und da sie jetzt hier sind, tja, hatte ich wohl recht, oder?«
»Dir ist doch klar, dass das möglicherweise eine Verletzung der obersten Direktive war, oder?«
sagte McLaren. Er verdrehte die Augen.
Oh, »ich würde es eher als den guten Samariter spielen bezeichnen. Ist ja nicht so, dass die denn nichts von anderen Welten oder dem Warpflug wüssten. Ich habe kein kostbares Paradies verschmutzt oder sowas. Und wenn mein freundlicher Ratschlag verhindert, dass man diesen Leuten das Gesicht wegschießt, ist das in meinen Augen etwas Gutes. Und vielen Dank übrigens.«
So sehr McLaren es auch widerstrebte, es zuzugeben, hatte er wahrscheinlich recht.
»Okay, schon gut«, sagte sie und bedeutete ihm, weiterzugehen. »Du bist an der Reihe.«
Quinn überprüfte die Straße und ging hinaus. Er bahnte sich seinen Weg durch den Schutt neben den Straßen und benutzte ihn als Deckung, während sie am Zentrum des Dorfes vorbeischlichen. Minuten später duckten er und McLaren sich hinter einem Haufen zerbrochenen Zements und warteten, während ein Trupp Klingonen vorbeimarschierte. Als die Schritte stampfender Kampfstiefel verklungen waren, spähte McLaren auf den Hauptplatz. Naya und ihre Tochter Ilka standen vor einer Gruppe Den, flankiert von den Landgräfinnen, die mit McLaren und Quinn während ihres ersten Abends als Nayas Gäste zu Abend gegessen hatten. Ein klingonischer Commander mit Ziegenbärtchen stand Naya gegenüber und las laut aus einer Schriftrolle vor. McLaren sprach nicht viel Tlingan Hol, aber sie verstand genug, um zu wissen, dass er die neuen Gesetze vorlas, unter denen die Den von nun an als Untergebene des klingonischen Imperiums leben würden. Wie bei solchen Proklamationen üblich, lautete die Bestrafung für fast jedes Vergehen gegen das Imperium, egal wie trivial, in nahezu jedem Fall Hinrichtung. Quinn betrachtete den klingonischen Commander und flüsterte,
»Das ist also der neue Boss. Scheint so.«
Sie warf einen Blick in jede Richtung der Straße.
»Sieht gut aus. Wenn wir es bis hinter diese Reihe von Gebäuden schaffen, sollten wir eine gute Deckung bis zurück zum Schiff haben.«
Er tippte ihr auf die Schulter, um sie wissen zu lassen, dass er vorangehen würde. Dann brach er aus der Deckung hervor und schlich sich über die Straße. Sie blieb hinter ihm und bewegte sich ebenso schnell und leise. Einige Sekunden lang fühlten sie sich gefährlich ungeschützt, aber dann waren sie von der Straße herunter und wieder in der Umarmung von Tegorescos zerbröckelnder Stadtlandschaft verborgen. Sie brauchten länger als eine halbe Stunde, um die Rosinante zu erreichen, aber zu ihrer beiderseitigen Erleichterung hatten die vom Sternflottengeheimdienst installierten scannerabwehrenden Modifikationen das Schiff vor den Klingonen versteckt gehalten. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme hatte Quinn das Schiff von seinem ursprünglichen Landeplatz zu einer im Herzen der Stadt gelegenen Stätte umgesetzt. Er befand sich nun im Inneren eines dachlosen Gebäudes, dessen Fenster und Zugangspunkte auf Straßenhöhe zugenagelt oder gemauert worden waren. Nachdem das Schiff gesichert worden war, hatten die Den ein dünnes, flaches Dach auf das Gebäude gesetzt. Auch wenn dieses Dach nicht einmal stark genug war, um das Gewicht einer einzigen Person auszuhalten, sah es mehr als solide genug aus, um einen visuellen Scan zu täuschen, egal ob vom Orbit oder von einem Aufklärungsflieger aus. Solange die Klingonen keine gründliche Inspektion jedes verlassenen Gebäudes in der Stadt vornahmen, war die Rosinante zumindest eine Zeit lang sicher. Quinn schlüpfte durch eine Lücke in einen zugenagelten Fensterbogen, hielt inne und lauschte.
»Okay«, sagte er, »niemand da.«
Er führte McLaren in das Innere des Gebäudes und über eine Reihe von wackligen Planken und Rampen, die an den Wänden entlang liefen und auf den Grund seines Fundamentes führten. Er lief zum Schiff und gab den Code ein, um die Hinterluke zu öffnen. Die Rampe senkte sich mit einem dumpfen Zischen und einer Dampfwolke.
»Trautes Heimglück allein«, sagte Quinn, als die Rampe den Boden berührte.
Er und McLaren eilten hinein. Sie begab sich direkt zum Cockpit und aktivierte das Kommunikationssystem.
»Kannst du mir einen Gefallen tun?«, fragte sie. »Kannst du die Sensoren überprüfen und nachsehen, was für eine Art Schiff die Klingonen im Orbit haben?«
»Ja, bin schon dran«,
sagte Quinn und schaltete die Sensoreinheit an. Er rief die Ergebnisse auf und verzog sein Gesicht.
»Oh, oh, es ist ein D7-Kampfkreuzer.«
»Na wunderbar.«
McLaren tippte schnell und verfasste einen kurzen, mit Codewörtern versehenen Bericht.
»Sehenswürdigkeiten besucht. Nachbarn sind mit großem Hund hier, bleiben bei Freunden, würden lieber Familie sehen, warten aufs nächste Lied.«
Sie verschlüsselte die Botschaft mit dem neuesten Programm des Geheimdienstes und schickte sie in einer niederfrequenten Subraumimpulsübertragung nach Vanguard.
»So«, sagte sie, »die Botschaft ist auf dem Weg und jetzt warten wir.«
Quinn grinste.
»Na ja, mir fallen da ein paar Möglichkeiten ein, um uns die Zeit zu vertreiben.«
Bevor sie ihn wegen seiner schamlosen Flirterei schelten konnte, hielt er ein Kartenspiel hoch.
»Texas Hold'em, keine Wildcards, keine Joker.«
Sie seufzte. »Zumindest wird uns das beschäftigen, bis wir eine Antwort von der Sternflotte erhalten.«
»Okay«, sagte sie, »aber kein Strip-Poker. Dieses Mal lassen wir beide unsere Sachen an, besonders du.«
Er runzelte die Stirn, begann jedoch damit, die Karten auszuteilen.
»Spielverderber«,